Frauengesundheit in Gefahr durch Umweltstörstoffe. Natürlich sind wir jetzt hier der Fokus, wir Frauen, aber die Männer sind genauso beteiligt letztlich. Ja. Gucken wir mal, was uns erwartet. Ausreichend belegt ist, dass synthetische, und das ist ganz wichtig, die synthetischen Stoffe, die sind diejenigen, das haben wir eben gerade bei Doris auch gehört, es geht gar nicht um die primär um die hormonidentischen, um die naturidentischen Hormone, wie Doris das schon gesagt hat, sondern um synthetische Stoffe, die uns krank machen. Und es sind Schadstoffe vieler verschiedener Stoffklassen, die uns stören und eben in unglaublich vielen verschiedenen Wirkweisen. Und das macht auch die Schwierigkeit. Und es geht eben global, also über die ganze Welt, bei den Tieren sehen wir es und bei Menschen sehen wir es aber auch immer mehr und die Industrie macht es sich zunutze. Das ist halt der Haken daran. Es gibt diesen Begriff endokrine Disruptoren, das sind störende Stoffe in unserem hormonellen Bereich. Und das kommt immer mal wieder. Die habe ich heute Morgen noch eingefügt, weil mir das bewusst wurde. Ja, wir sind halt viele Generationen jagend und sammelnd unterwegs. Und das ist aus einem anderen Vortrag, aber das konnte ich jetzt nicht mehr ändern. Diese letzten Generationen, also industrielles Zeitalter, da müsste jetzt drin stehen, pharmakologisches Zeitalter, ja. Und auch, dass wir halt unser, ja, im Grunde den gesamten Globus vermüllen, aber genauso uns selber. Und da fällt mir immer wieder das Bild ein oder die Überlegung, wenn wir an Autobahnauffahrten rauf und runter fahren, da liegt ja so viel Material und das, da wird zwar immer mal gesammelt, aber vieles geht auch in die Erde. Und was da alles verborgen ist, das ist so für mich synonym für das, was hier in unserem, ja, Körper verborgen sein kann. Und entscheidend geht es darum, Prophylaxe zu betreiben und möglichst schon im Vorhinein, soweit wir das können, und das können wir ab heute, wir können es immer ab dem Tag, an dem wir etwas wissen, können wir mit dem Wissen umgehen und Prophylaxe betreiben. Und das ist auch mein Anliegen an der Stelle. Ja, Ziel dieses Beitrags ist Aufklärung, Erkennen und Vermeiden, Minimierung der Materialien und eben auch zeigen von Wegen zur Entlastung im Einzelfall, aber auch im Allgemeinen. Gestern wurde schon gesagt, die Eigenmacht ist ein wichtiges Wort. Das ist auch was ich wirklich gerne Frauen weitergebe. Nun sind hier viele Frauen, die sowieso schon aktiv auf dem Wege sind, aber ihr alle wisst von vielen, vielen Frauen, die sich echt so zurückziehen und die sich von der großen Pharmaindustrie erzählen lassen, das und das ist richtig. Also auch eine Inspiration für euch, und das macht ihr sowieso wahrscheinlich schon ständig in euren Praxen, die Frauen in die Eigenmacht bringen. Das ist mein Anliegen. Und Frauengesundheit ist halt insgesamt Fruchtbarkeit, nicht nur im körperlichen, sondern auch im kreativen Sinne. Ja? Also wir alle sind wahrscheinlich, ach, zumindest die meisten, jenseits der Phase, wo wir Kinder bekommen, naja, einige noch nicht, aber ne? Wir können trotzdem unglaublich kreativ weiter unterwegs sein. Gut, Übersicht über das, was euch erwartet. Ein bisschen was zu Fertilität und Entwicklung. Politische Faktoren, ich streue das immer, das läuft nicht genau in dem Schema, sondern das läuft alles miteinander und fließt ineinander ein. Störstoffe, Substanzklassen, Schadstoffklassen, Aufnahmewege, wie funktioniert das? Wirkmechanismen, Wirkmengen, das ist ein total wichtiges Thema, Wirkmengen, Prophylaxe und Vermeidung. Natürlich naturheilkundliche Maßnahmen, und ihr alle habt da auch bestimmt schon ziemlich schnell Ideen, und gerade wird mir so bewusst, wir könnten auch so einen kleinen, also nicht jetzt hier, aber vielleicht auch einen Pool bilden von den Ideen, die euch kommen, heute mit den Inspirationen an Maßnahmen. Wie, weiß ich noch nicht, aber kommt mir jetzt so eben. Aber das fände ich ein totales, tolles Potenzial, ja? Weil jede kommt von ganz unterschiedlichen Richtungen, ganz unterschiedlichen Behandlungswegen und unterschiedlicher Erfahrung, und jede kann da ihren Beitrag zu leisten, und dann wäre das vielleicht ganz schön, da was Gemeinsames auch draus zu machen. Ja, natürlich Quellenangaben, aber ich habe jetzt nur, ach, vielleicht ein Zehntel der Quellenangaben. In der Mail kommt dann gerne alles, ja. Also hier in dem Heft ist auch ganz viel schon drin, was auf jeden Fall weiter gilt, ja. Gut, gestörte Fertilität. Von der WHO, also Weltgesundheitsorganisation, definiert, wenn nach 24 Monaten ohne geschützten Geschlechtsverkehr keine Schwangerschaft ist, dann ist es eine gestörte Fertilität. Heutzutage sind wirklich jedes siebte Paar ist betroffen weltweit. Und es gibt da immer wieder Zahlen zu 40% Frauen, 40% Männer, 20% weiß man nicht. Aber eigentlich weiß man zu 50% oftmals gar nicht, was los ist. Und ich will euch gar nicht mit vielen Zahlen heute beladen, weil wie viele Tonnen von diesem oder jenem, das ist völlig unerheblich. Das ändert sich nächstes Jahr sowieso. Und ob die Zahl jetzt genau verlässlich ist, kann ich auch nicht immer sagen. Jedenfalls ist es eine riesige Menge an Materialien, die uns da beladen. Und es geht darum, zu entladen. Die Spermienqualität ist in Deutschland die schlechteste in der EU. Ne? Die Spermienzahl ist in den letzten 20 Jahren auf ein Drittel und da auch die gesamte Qualität. Ne? Und dann regeln die entsprechenden Organisationen halt auch die Normwerte runter. Ja? So einfach ist das. Wir regeln einfach die Normwerte in einem Maß, wo es eben so gerade noch geht und keine Aufruhr erwartet wird. Das mit vielen, vielen Werten, auch mit den Grenzwerten, ja, komme ich gleich noch zu. Und die ungewollte Kinderlosigkeit hat sich verdoppelt in den letzten 50 Jahren. Ja. Also es gibt so real einen Kinderwunsch von 2 pro Paar, so im Durchschnitt, ist halt auch sehr unterschiedlich und es gibt halt weniger Kinder und ein Viertel weniger ist schon eine ganze Menge. Basis von gestörter Fertilität kann Fehlbildung sein, zum Beispiel die Ethylstyperyl. Das sagt vielleicht einigen von euch was. Das wurde in den 50er, 60er Jahren als Hormon den Frauen in den Schwangerschaften gegeben, von irgendeiner amerikanischen Pharmafirma, für schönere Kinder und für weniger Fehlgeburten. Der Effekt war, dass die schöneren Kinder keine Kinder mehr bekommen konnten. Ja? Viele Frauen und Männer in dem Zusammenhang hatten Fehlbildungen in den entsprechenden Organbereichen. Eine geschwächte Eigenregulation, ja, sobald wir den Körper überladen mit zu viel Material, geht die Eigenregulation, gehen die Selbstheilungskräfte dann verloren oder reduzieren sich und wir sind einfach zu stark beladen, auch mit Eindrücken mittlerweile. Ja. In manchen Vorträgen sage ich das ganz gerne nochmal, weil es macht ja auch eine ganze Menge aus von, ja, wie sind wir heute da? Also eben zum Beispiel, ich kam mit dem Kabel nicht zurecht und die eine Kollegin sagt, ah, machen Sie es doch. Und ich dachte, oh nee, ich muss jetzt gerade für mich gucken und musste mich in dem Moment echt ein bisschen abschotten, dass ich für mich das klar finde. Und so sind wir ganz häufig mit Eindrücken jeden Tag konfrontiert und Goethe zum Beispiel hat in seinem Leben vor etwa 200 Jahren in einem Jahr so viele Eindrücke bekommen und Bits, wie wir heute im Durchschnitt an einem Tag. Und das müssen wir regeln, ja? Das ist ja auch was uns total beschäftigt und wenn wir mit unserem Sortiersystem schon beschäftigt sind, dann sind wir, also mit dem Informationssortiersystem, dann sind wir mit den restlichen Systemen auch schon ein Stückchen weniger aktiv. Ja, dann die Chemikalien, die Gifte. Es gibt ja neben den endokrinstörenden, also den hormonstörenden, auch noch andere Gifte, ja, die uns ja auch nicht minder beeinträchtigen. Chronisch hohe Belastung bringt auch einen chronisch hohen Mangel. Man weiß heute, dass zum Beispiel ganz simpel Menschen, die nur rauchen und jetzt gar nichts anderes haben, die haben einen enorm höheren Bedarf an Vitalstoffen, an den ganz normalen Vitalstoffen, die wir brauchen, um unseren Körper gut zu bilden. Endometriose, energetische Störung, sprach ich eben schon von. Ja, da kommt der chronische Mangel aufgrund der chronisch hohen Belastung. Und viele, 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 viele andere Feinde mehr. Gucken wir mal Störstoffe 1. Belastete Lebensmittel, ja, brauche ich euch gar nicht viel erzählen. Pestizide, Pflanzenschutzmittel ist ein Wort, was ich wirklich zum Unwort auch gerne mal vorschlagen würde, weil es ist zwar Es ist ein Pflanzenselektionsmittel, aber eigentlich ist es ein lebenszerstörendes Mittel. Und da kommt Glyphosat mit hinein, ja, weil es ja gerade so aktuell intensiv diskutiert wird. Dadurch werden die Mengen an sekundären Pflanzenstoffen, also die Polyphenole, Flavonoide, also diese, die wir alle kennen, die total wichtig sind für unsere gute Organversorgung, die werden reduziert. Ja? Von wegen, wenn wir uns wenn wir uns ausgewogen ernähren, Deutsche Gesellschaft für Ernährung, ja, kommen wir gut zurecht? Nein, das ist wirklich nicht. Weil etwa 9% der Menschen ernähren sich relativ gesund und der Rest sehr, also als grobe Richtlinie, der Rest sehr mangelhaft. Und dann kann man schon davon ausgehen, dass nur diese 9% oder 10% vielleicht eine Chance haben, in eine wirklich gute Regulation zu kommen, wenn sie eben nicht so beladen sind mit vielen kritischen Stoffen. Wasser, ja, vieles, was wir an Medikamenten nehmen, kann in den Kläranlagen nicht ausreichend gereinigt werden. In Aachen wird jetzt gerade EU-weit, fängt ein Pilotprojekt an, wo geforscht wird, wie halt Medikamente und organische Stoffe, die halt überall in der Welt verbreitet sind, die aber in geringen Mengen unterwegs sind, wie die besser aus dem Wasser rausgeholt werden können. Das fängt jetzt an, ja, das ist gerade ein Pilotprojekt, ne? Das muss man sich mal europaweit, wirklich bitter. Luft, und da geht es jetzt nicht nur um den Feinstaub in den städtischen Zusammenhängen, sondern da geht es auch darum, dass wir zum Beispiel eine viel stärkere Inversionsschicht, also das ist die Schicht, wenn wir auf einem höheren Berg stehen und in die Weite gucken können, dann sehen wir manchmal so eine graue Schicht, diese Inversionsschicht, die wird immer mehr, und sodass das UV-Spektrum, das wir brauchen, damit Vitamin D in der Haut gebildet wird, das wird geringer, also die Menge an UV-Licht, die zu uns kommt, dafür wird geringer. Und deshalb haben wir tatsächlich in den letzten Jahren einen erhöhten Bedarf an Vitamin D. Ganz, ganz simpel, ja. Und mehr als 90% der Menschen sind damit nicht ausreichend versorgt. Da kommt gleich noch eine Folie zu. Kosmetika, Körperpflegemittel. Da gibt es ein ganz tolles Heftchen von Knieriemen, Heinz Knieriemen ist auch in den Quellen mit drin. Kosmetikinhaltsstoffe von A bis Z. Das möchte ich jeder nur empfehlen, kostet einen Zehner, ist wirklich eine Menge wert an Übersicht zu Kosmetikinhaltsstoffen. Körperpflegemittel, gleich und fein noch. Industriechemikalien in täglich benutzten Gegenständen. Und ich habe jetzt meinen großen IKEA-Beutel, weil mein Auto war schon so voll, den habe ich jetzt nicht mit. Wir fahren auch weiter noch in Urlaub. Da habe ich einen Wasserkocher drin zum Beispiel und jede Menge verschiedener Plastikmaterialien, um mal zu fühlen. Ja? Diese Tüten kennt ihr alle, diese dünnen, und je mehr sie knistern, umso weniger kritische Stoffe sind drin. Das ist schon mal viel wert. Interessanterweise, und hier, das lasse ich jetzt mal durchgehen, da, nicht leicht, dass ich das durchgehe, wenn die Tabelle dazu kommt. Papiertaschentücher und Toilettenpapier ist in richtig gutem Kunststoff eingepackt, aber viele andere Dinge nicht. Die sind echt bitter, ja? Täglich. Ja, ne? So, also bei vielen wird dann eben nicht drauf geachtet. Und ich weiß auch wirklich noch nicht, was das für ein Material ist. Es fühlt sich schon so verdächtig an, aber es gibt kein solches Teil, wo ich sicher sein kann, dass es eben keine Weichmacher oder irgendein unschöne Chemikalie beinhaltet. Kugelschreiber, ja, besonders die hier vorne noch so einen schönen Grip dran haben, ja, so die so weichen. Und viele, 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 viele andere mehr, die sind gut beschrieben hier drin in dem Heft. Da könnt ihr nochmal gerne nachlesen. Und das ist auch nur eine Essenz. Ja? Ich habe jetzt vor 4 Wochen etwa angefangen, diesen Vortrag für heute nochmal neu mir zu überlegen. Und da sind ja auch viele Sachen oder einige Sachen von dort drin, aber vieles auch eben neu. Und wenn ich vor Monaten angefangen hätte, ich hätte mich nur mit dem Thema beschäftigen können, von morgens bis abends weiter und wäre freudig gewesen, was ich alles finde, aber ansonsten wäre ich zu nichts mehr gekommen. Das ist ein riesen Ding. Und deshalb geht es darum, wirklich für jede zu gucken, was ist in den täglichen Gegenständen. Gleich kommt da eine Übersicht dazu. Am Arbeitsplatz. Und da geht es darum, mit den Sicherheitsbeauftragten zu arbeiten. Ich war in der Zeit, wo ich da in der Forschung war, Sicherheitsbeauftragte. Und deshalb hatte ich auch genügend Griff da auch mit den entsprechenden Leuten in der Uni. Aber die waren ganz, ganz intensiv und haben versucht, mich sehr, sehr still zu halten. Ja, die haben echt immer wieder versucht, mich zu deckeln. Und ich habe gesagt, nein, und jetzt sage ich einfach, was ich denke. Und das müssen wir einfach tun. Ja, wirklich. Und wenn es das, wenn es uns viel Kraft kostet, aber es ist einfach total wichtig, besonders am Arbeitsplatz. Feinstaub, Luftverschmutzung, habe ich schon drüber gesprochen. Medikamente, und da könnte ich jetzt auch ganz, ganz viel, also drei Folien voll, ganz viele Medikamente sind kritisch. Da kann ich das ist in den Quellenangaben auch drin, den Uwe Gröber sehr empfehlen, das ist ein Apotheker, der arbeitet mit Leuten in der Uni Essen zusammen. Es gibt ein ganz tolles Buch, Mikronährstoffe und Arzneimittel und Mikronährstoffe, Uwe Gröber, in so einem Apothekenverlag, kommt in den Quellen und der gibt schon ganz viele gute Infos mit wiederum hunderten Quellen an, wo wir uns informieren können, welche Wechselwirkungen Medikamente mit Mikronährstoffen haben, aber eben auch im Weiteren mit anderen Schadstoffen. Und da ist so, dass viele Medikamente, insbesondere Zytostatika, Wechselwirkungen mit Schadstoffen haben. Und es wird diskutiert, dass es da eine Potenzierung gibt sogar. Ja, und nicht nur eine Nebenwirkung, Mitwirkung, sondern Potenzierung. Und das lässt sich nicht erforschen, weil in jeder und wir sind alle betroffen, ja, also da brauchen wir uns nichts vormachen, wir sind alle wirklich zu mehr oder weniger, hoffentlich weniger betroffen, Gifte, ja, die in vielen Chemotherapie, also die klassische Chemotherapie zur Krebstherapie, ja, das sind Zytostatika. Ja, und es gibt eine Potenzierung. Gleich komme ich noch zu der Diskussion zu den Grenzwerten und was es ausmacht. Ja, genau, das war's. Ich wollte sagen, man kann es überhaupt nicht erforschen, weil es in jeder anders ist. Und wir dürfen da keinen Menschenversuch machen. Ja? Wir dürfen nicht Menschen beaufschlagen mit einer bestimmten Palette an Schadstoffen. Das widerstrebt uns. Was passiert ist, dass oftmals nach einem dramatischen Ereignis, wie zum Beispiel in Seveso, irgendwann in den, ich weiß jetzt nicht, 60er, 70er Jahren habe ich es im Sinn, da wird halt geguckt, was passiert mit den Menschen, ne, die da überlebt haben, wie entgiften die und wie ist der Ablauf. Aber es verbietet sich natürlich damit, einen Menschenversuch zu machen und deshalb können wir es auch nicht als, deshalb fällt es im Grunde durch die wissenschaftliche Betrachtung. Und die Grenzwerte nützen uns letztlich nichts an der Stelle. Das Ethinylestradiol, was ja in der Pille und in vielen anderen Präparaten drin ist, ist eben auch tatsächlich als endokriner Disruptor anerkannt. Ja, das ist aus einer Veröffentlichung von 2005. Ich habe das große Glück, ich sehe es als Glück. Ich wohne direkt neben dem Aachener Klinikum und die Bibliothek, die Unibibliothek des Klinikums ist eine meiner großen Quellen und das ist wirklich ganz praktisch an der Stelle. Da habe ich das dann eben auch gefunden. Okay, gucken wir weiter. Was sind die Eigenschaften von den Substanzen, die uns stören? Ja? Kanzerogen, also krebserregend, mutagen, erbgutverändernd, reprotoxisch, im Allgemeinen, da gibt es ja verschiedene Wege, das sind die CMR-Stoffe, dann die endokrinen Disruptoren, also die hormonstörenden Stoffe und viele haben mehrere Eigenschaften. Ja? Dann die Persistenz, also die dass Stoffe nicht abgebaut werden, ne? Persistenz, sie bleiben erhalten. Und das war zum Beispiel auch in dem Labor, wo ich gearbeitet so, habe. So. Ich habe in einem Labor gearbeitet mit solchen groben Wänden. Und vorher waren da natürlich auch schon Jahrzehnte, es war ein altes Gebäude, ja, waren Jahrzehnte und ein altes Heizkraftwerk war das sogar. Jahrzehnte wurde da drin gearbeitet und nachher habe ich erst fest durch Fragen mitbekommen, Dioxine und PCBs und jede Menge Pflanzenschutzmittel, Forschung ist da betrieben worden und die Leute, die da gearbeitet haben, waren zum Teil sehr unverantwortlich damit. Und nachher ist das Teil grundsaniert worden, alles raus, alle Wände sind abgeklopft worden und es ist wirklich, also fast abgerissen worden, dieses Labor und ich durfte nicht mehr rein. Und das war der Punkt, die waren persistent, die waren in dem Raum, hatten sich überall festgehalten und ich war da viele Jahre drin, ja. Und es ist nicht zu riechen. Bioakkumulativ, ja, sie haben sich angereichert, das ist ein Punkt. Toxisch, das ist das Toxische, also giftig, ist ein ganz wichtiger Punkt, der neu betrachtet werden muss mittlerweile. Und die Toxikologen sind da, die der alten Schule sagen, ne, ihr kennt alle dieses Wort von Paracelsus, die Menge macht das Gift. Ja? Und früher ging es darum, akute Giftigkeit zu verhindern. Ja? Also zum Beispiel, wenn irgendwo ein Tanker umfällt, das jetzt akut der Boden, der da neben der Autobahn ist, nicht belastet wird oder dass, wenn ein Feuer ist, dass die Menschen nicht beeinträchtigt werden. Und wenn ich dann so Bilder sehe, wo am Rhein, habe ich eins im Sinn, ist so eine Kunststofffabrik, die hat gebrannt. Das ist so Granularzeug, wo so Blister hergestellt werden für Kekspackungen, kennt ihr alle, ne? Diese Schalen, wo die Kekspackungen, wo die Kekse reingepackt werden, das sind so Granulatkrümel und wenn das verbrennt, das gab eine riesen Rauchwolke, aber es hat geheißen, naja, es gibt keine Gefahr für die Bevölkerung. Ne? Natürlich, in dem Moment wurde da ein bisschen evakuiert, und aber das, was in die Böden dann sickerte, ja, in die Gärten rundherum, das ist nicht akut, wurde das gesehen. Und das ist auch das, was die Politiker interessiert, die akute Gefahr. Es gibt keine akute Gefahr. Das wird auch im Radio dann immer gesagt, aber die langfristige Gefahr, die wird überhaupt nicht ausreichend, wenn entweder gar nicht oder nicht ausreichend betrachtet. Insofern gibt es ein Umdenken in der Toxikologie und da finde ich auch schon spannende Dinge in toxikologischen Büchern, wo halt mit kleinen, also woanders betrachtet wird, aber und nicht nur vom akuten Zusammenhang, aber noch zu wenig. Dann, was ganz wichtig ist, fettlöslich, viele Stoffe sind fettlöslich, ja? Das heißt, wir können sie wunderbar aufnehmen, überall verteilen oder auch eben fettlösend. Myelinscheiden, können wir darüber nachdenken, ja, die werden aufgelöst und so weiter. Kommt gleich noch mehr, also das sind die Eigenschaften. Aufnahmewege, Haut, Nahrung, Atemluft, das ist ziemlich simpel, aber eben auch entsprechend kompliziert, ja. Das fängt vom Teppichboden an und so weiter, ja. Da kommt jetzt eigentlich der Hinweis hier zu dem Heft, ne. Da sind zwei Artikel drin, der eine eben endokrine Disruptoren im täglichen Leben mit den entsprechenden Informationen und dann der andere, wenn Schadstoffe das Wunschkind verhindern. Und dann habe ich, nachdem ich da, das ist ja vor 2013 auf unserer Tagung Kinderwunsch und Wirklichkeiten in Biel, hier in Bielefeld, in Einschlingen, ja, ne, ist es gewesen. Danach fand ich von der Renate Löb, die ich selber gar nicht persönlich kenne, aus 1999 ein Heft, da hat die auch schon ganz tolle Informationen zusammengetragen. Es gibt es leider nicht, es ist das Heft Nummer 22. Ich habe jetzt hier gesehen, auf dem Stand Nummer 22 ist wohl vergriffen. Also die es hat, nochmal reingucken, das sind auch noch gute Infos. Okay, und jetzt kommen so ein paar Impressionen, die sind aus dem alten Vortrag, ja. Das will ich gar nicht groß diskutieren. Die Bilder wirken für sich und da seht ihr Aufnahmewege auch in der Intensivmedizin und das wird ja gerade diskutiert und es geht ja auch in der Belastung runter. Also lange waren Weichmacher noch erlaubt in Schläuchen und in dem gesamten Material, gerade für die Intensivmedizin. Und wen behandeln wir in der Intensivmedizin? Das sind die hochempfindlichen Leute, entweder ältere Menschen, ganz schlimm im Moment Erkrankte, die halt eben intensiv behandelt werden müssen, oder Säuglinge. Ja? Da wird intensiv dran gearbeitet und ich sehe selber in dem Material, was ich so verwende in der Praxis für Infusionen, DEHP-frei, also weichmacherfrei, aber da sind wir noch lange nicht fertig. Also es ist noch nicht überall sind Ersatzstoffe gefunden. Ja, diese ganze Stinkerei in neuen Autos, ne, oder Teppichböden, also PVC-Teppichböden wie hier zum Beispiel haben, 50% Weichmacher, die dunsten aus, ja, die sind nicht chemisch festgebunden, die dunsten aus und ihr wisst alle, wie das riecht, ja, wenn ihr in so einen Teppichladen geht oder in Baumarkt ist und Fahrradläden, also überall gibt es diese Gerüche und der Geruch ist auch ein guter Warnmechanismus, ja, der auf jeden Fall achtsam betrachtet werden soll. In Fahrradschläuchen zum Beispiel wird altes Material aus der Erdölindustrie verwendet. In weichen Griffen für Werkzeuge und Garten, ja, also dann geht Frau in den Garten und hat so schöne Schaufel und alles. Ja, ich habe auch so ein Ding mal gekauft, das ist in meiner IKEA-Tüte als Beispiel. Ne? Das sind weiche Fahrradgriffe, also diese alle weichen Griffe mal bewusst wahrnehmen und am besten ersetzen. Es gibt auch welche aus Leder und es gibt mittlerweile auch welche aus Holz, nicht so leicht zu bekommen. Also gerade an den Flächen, wo wir oft greifen. Und es gibt ja Frauen, die fahren ganz viel Fahrrad, ja, oder andere Griffgeschichten. Als Beispiel. Hier will ich kurz was zu sagen. Kapselhüllen. Es gibt zum Beispiel ein Präparat, fällt mir ein, Gelomethol. Kennt ihr wahrscheinlich alle. Naturheilkundliches Mittel, ja. Die Kapselhülle hat auch Weichmacher drin. Es gab 2000, also was ich an Info habe aus... Auf Gelomethol verzichten, ja. Ich habe leider die aktuelle Liste von der Apotheke nicht mehr bekommen, wo ich eben für 2013 in der Recherche das Material bekommen habe. Da gab es noch 64 Kapselhüllen, die Weichmacher beinhalteten. Die kann ich euch mit dazu stecken, diese 64, ja. Aber das ist von 2013, ne? Es sind wahrscheinlich jetzt weniger. Ich habe keine aktuelle jetzt bekommen. Und da sind aber auch Präparate drin, die jetzt zum Beispiel gerade ältere Menschen nehmen. Konservierungsstoffe und wirklich überall und auch im Bier, ja. Das irritiert die Männer dann am meisten, wenn ich Männer in so Vorträgen habe. Und deshalb kommt da immer so ein Humpen dazu. In manchen Bieren, Reinheitsgebot hin oder her, also ihr seht, worum es geht, überall da können Parabene, also Konservierungsstoffe drin sein. Und in den, das sind sehr kosmetische Geschichten, aber auch in Arzneicremes, ja, in ganz vielen Arzneicremes sind die noch drin, ja. Und da wird halt EFSA, also europäische, wie heißt das jetzt, nicht abgekürzt, Chemikalien, also die politischen Instanzen, ja, die dafür zuständig sind, es zuzulassen oder nicht zuzulassen, die argumentieren, es gibt noch nicht genügend Materialien, die halt im Zusammenhang mit dem Allergierisiko genommen werden können. Also müssen wir noch Parabene verwenden. So simpel läuft es heute. Und es ist nicht alles deklarationspflichtig. Das ist genau ein ganz wichtiger Punkt. Weder in den Substanzen hier, noch in den Lebensmitteln. Da können wir echt noch richtig viel politische Arbeit betreiben. Es passiert zwar immer mehr, aber es wird auch immer komplizierter. Ja? Das finde ich so eine schwierige Geschichte. Da braucht Frau so viel Zeit, um das wirklich gut zu durchdringen. Es wird immer komplizierter. Polychlorierte Biphenyle, das sind die Sachen aus den Dichtungsfugen aus den 60er, 70er Jahren, Kindergärten, Schulen, so schnell aufgebaute, da waren viele von uns sind da geboren, da musste halt schnell viel an Räumlichkeiten her. Das sind diese Substanzen und die sind eben auch langlebig. Ja? Vieles ist schon verboten, lebt aber eben noch, weil es noch in den entsprechenden Materialien unterwegs ist und weiter und weiter und weiter ausgab. Ihr habt da eine Vorstellung zu, da geht es in dem Artikel drum. Bisphenol A, das muss ich noch wichtig benennen. Bisphenol A ist ein Grundstoff, der diskutiert wird. In den Grenzwerten ist letztes Jahr und vorletztes Jahr ist der Grenzwert immer auf ein Zehntel verringert worden. Auf ein Zehntel, ja, in zwei aufeinanderfolgenden Jahren. Das fand ich total spannend. Ich kann euch den jetzt nicht nennen, weil es ist eben auch eine Zahl und das ist ja, sagt uns ja gar nicht wirklich viel. In der Recherche für 2013 habe ich dann bei Weleda und bei Wala nachgefragt, weil die haben ja Alutuben. Und dann habe ich gedacht, Alu, da war gerade dieser Film Akte Alu unterwegs. Und dann habe ich ja nachgefragt unter dem Motto, wie wird denn vermieden, dass von dem Aluminium aus der Tube was in diese wunderbare Creme geht? Weil das ist ja wirklich von der Basis her, das sind wunderbare Präparate, auch Dr. Hauschka, diese ganzen Geschichten. Ja, wir machen das ganz toll, ne? Kam dann die Antwort. Wir haben da eine Schutzschicht dazwischen. Und die verhindert, dass das da durchgeht. Und dann habe ich nochmal nachgefragt, ja, woraus besteht denn diese Schutzschicht? Bisphenol A. Heute noch. Natürlich wird dann gesagt, okay, wir machen Versuche, aber schon allein, wenn ich die jetzt so quetsche, ne, dann muss ich befürchten, dass etwas davon reingeht in diese Creme. Und dennoch seht ihr, das ist keine uralte Tube, ja, das ist die ich jetzt benutze, weil der Vorteil von Bisphenol A ist, es ist semipersistent, also es baut sich, der Körper kann es schnell abbauen, genauso wie die Weichmacher, der Körper kann es auch super schnell abbauen, aber dadurch, dass wir ständig zufügen, bleibt das Level an einer bestimmten Stelle. Und an der Stelle gucke ich halt, oder es ist wichtig, dass wir ständig entlasten, ständig entlasten und entgiften, sanft, um halt das Level möglichst niedrig zu halten. Alle solche Tuben, ob Tomatenmark oder was auch immer wir da drin haben können, haben die gleiche Geschichte. Ja? Dosen. In Frankreich wurde das verboten zu 2015 hin. Große Aufruhr in der EU. Ey, was macht ihr da? Ja, ihr könnt nicht allein gehen. Die haben jetzt einen Ersatzstoff, aber ob der jetzt wirklich besser ist, ist noch nicht sicher. Jedenfalls passiert politisch was. Und das finde ich gut. Es passiert was und es wird zwar noch lange nicht genug getan, aber es passiert was. In Zahnwerkstoffen auch. Immer mal nachfragen, inquisitorisch nachfragen, wir kommen nicht drum rum. Augenlinsen, ja, die harten Linsen, viele Flaschen, Mikrowellenbehälter, Geld, ja, ich habe es von der Bundeszentralbank, alle Geldscheine, ne, natürlich unterm Grenzwert, logisch, aber auch diese Thermopapiere, ja. Bei den Kassiererinnen, es sind ja meistens Frauen, bei den Kassiererinnen wurden viele Untersuchungen gemacht. Also im embryonalen Gewebe ist das Bisphenol A angekommen. Also es gibt viele Studien genau dazu, wo, in welchen, Leber und wo überall, es ist angekommen. Polyaromatische Kohlenwasserstoffe, da das Gleiche zu den Fahrradreifen, zu den Griffen, weiche Griffe, ne? Gummireifen, also das ist dieselbe Verwendung. Hier diese weichen Badelatschen. Die Crocs, ja, die sind ja jetzt nicht mehr so modern. Ja, alle dabei. Aber auch das Grillen, ja, und scharf anbraten, da sitzt es auch drin. Der wunderschöne Ofen, jetzt habe ich kürzlich mal gehört, dass in Städten bei bestimmter Luftbelastung dürfen die privaten Öfen, die zur Schau nur noch da sind und nicht zum Wärmen, dürfen nicht mehr verwendet werden. Naja, aber ob die Leute das tun, das wird ja auch nicht, ne, kontrolliert. Okay, das sind so ein paar Inspirationen aus dem alten Vortrag. Ne? Hier, das ist Fukushima. Unvollständige Verbrennung, jede unvollständige Verbrennung, wenn Materialien, zum Beispiel PVC, wenn das verbrennt, Polyvinylchlorid, entsteht Chlor, entstehen Dioxine und Furane und da wisst ihr alle, dass sie hochgradig giftig sind. Angereicherte tierische Fette, dadurch, dass sich das da schon, dass es gut verbreitet ist, das Material, und alle Fische rauf und runter. Jetzt letzte Woche, ich habe das Bild wieder rausgenommen, ich fand es dann zu heftig, letzte Woche ist doch in Norwegen oder vorletzte Woche ein Wal gestrandet von knapp 10 Meter, 3 Tonnen oder so und mit 30 Plastiktüten im Magen. Ich habe da mal ein bisschen gegoogelt, es ist wirklich ein grausiges Bild, der ist abgemagert, ja, und da habe ich jetzt noch nicht weiter, oder es wird jetzt wahrscheinlich erkundet, was ist mit seinen Organen, wie sieht die Leber aus, also ich hoffe, dass daran geforscht wird und geguckt wird, aber da reichert sich das Zeug eben das schon an.
Halt einfach verhungert.
Ja, ja, das, genau. Das ist jetzt eigentlich ein Drittel meines Vortrags. Okay, und das, ich gebe immer mal unsere, das ist unser Garten, ja, ich gebe immer mal unseren Garten dazwischen um. Ja, weil ich finde es total wichtig, bei all dem gut schlafen zu können und ja, und trotzdem positiv leben zu können, und dafür stehe ich auf jeden Fall, ja, dafür stehe ich total hier, weil nicht nur weil meine Kinder jetzt da sind und das eben da in eine gute Richtung gegangen ist, ne, Happy End oder weiß ich, wie man das nennen könnte, nein, darum geht es nicht alleine, sondern auch zu sagen, okay, es ist so, ich habe mich oft gefragt, wäre ich lieber in einer anderen Zeit geboren? Hätte ich lieber in einer anderen Zeit gelebt? Nicht mit all dem, was uns da, und vielen anderen Dingen auch, ja, brauche ich euch nichts erzählen. Und ich komme immer wieder dazu, dass ich denke, nein, ich möchte gerne, ich bin genau da jetzt richtig an der Stelle, und da bin ich ganz froh drüber, da hinzukommen, und dann denke ich, so, und da gucke ich jetzt mal, was ich machen kann. Und deshalb nehme ich mir immer wieder solche Blicke, und ihr wisst, wie gut die Natur ist, ja, wie gut sie uns immer wieder regeneriert und dann nochmal neu in das Thema einsteigen lässt. Ja, und ich bin total froh, ich hatte jetzt kürzlich eine ganz böse Zahngeschichte, die mich auch sehr beengt hat in meiner ganzen Vorbereitung. Und in dieser Phase damals, in dieser Kinderwunschphase, Anfang der 90er Jahre in Berlin war das, da hatte ich schon, weil ich bin laut einer Kollegin aus Berlin aus Anfang der 80er Jahre ein Mängelexemplar. Ja? Eine Heilpraktikerin hat mir gesagt, sie sind ein Mängelexemplar. Ah ja, okay. Was will sie mir denn damit sagen? Ich hatte etliche bleibende Zähne nicht bekommen. Ne? So. Ist ja nicht das Drama, ich lebe ja trotzdem. Und deshalb habe ich aber da unten schon, seit ich 18 bin, große Brücken. Die hat der Zahnarzt mir einfach gezogen, ohne zu gucken, ob die bleibenden da sind. Das ist halt so gewesen. Ne? Ich habe 6 bleibende Zähne nicht gehabt. Und habe natürlich auch in dieser Phase dann Amalgam gehabt. Dann sind diese Brücken da drüber gekommen. Und eine alte habe ich noch. 2 andere sind erneuert worden irgendwann. Und diese Alte hat jetzt vor 3 Wochen Hallo gerufen, ja, und da war eine schöne Entzündung drin, und ich weiß aber jetzt sicher, dass da auch kein Amalgam mehr drunter ist, weil das konnten wir jetzt nochmal gucken. Ne? Aber das war auch ein Thema in diesem Kinderwunschzusammenhang, ja. Das war das Quecksilber. Kommen wir zu den Nanopartikeln. Da kann ich noch nicht sagen, dass das endokrine Disruptoren sind in der Anerkennung, aber wir wissen, dass sie hier, das ist 200 Nanometer, der Kreis sind 50 Nanometer, und hier, da sehen wir, ist ein Nanopartikel in der Zelle drin. Also er geht schön rein, ne, wird schön eingeschleust, und wir wissen mittlerweile, und es gibt ja auch Medikamente, die werden als Nanopartikel bearbeitet, ne, mit der Funktion, mit der physikalischen Funktion, die bis an die Mitochondrien reingehen. Und niemand weiß, wie sie raus können, ja, wie sie wieder rauskommen. Fragezeichen, ja, also meine Vermutung ist, dass sie ähnlich wie Asbest so eine Karriere machen. Und das ist aus der Toxikologie von 2013. In Sonnencremes, in Medikamenten, aber besonders in Sonnencremes, in ganz vielen anderen Dingen, ist dann entweder Titandioxid oder als Nanopartikel, das steht dann drauf. Im Tierexperiment weiß man, dass es Granulome gibt und Fibrose aktiviert. Ja. So, einfach mal als Inspiration. Aus 2012 von Environmental Working Group gab es das Dirty Dozen. Habe ich eben schon was zu gesagt zu den Pestiziden. Heutzutage sind es natürlich nicht mehr 12 konventionelle Ernährung, ja, sondern viel mehr. Aber das war so markant, könnt ihr weiter nachgucken. Das ist in der Quellenangabe dann drin. So, und jetzt kommen wir zum Praktischen. Was können wir wirklich tun? Und jetzt gebe ich das Teil mal rund und ihr könnt mal gucken, ihr habt ja auch solche Tütchen wahrscheinlich. Hier an der Ecke, es ist natürlich immer sehr groß zu erkennen, ja, gibt es ein Dreieck und einige werden es schon kennen und da ist eine Nummer drauf. Ich müsste meine Brille anziehen. 04. So. Polyethylen niedriger Dichte ist da drin. Manchmal heißt es, also es heißt LDPE, manchmal heißt es PELD. Ja, wir sehen es hier. Also die machen es uns auch nicht leicht. Das sind die Recycling Codes, die offiziellen Abfallschlüsselnummern. Ja, nach denen vieles geregelt wird und da könnten wir uns ja vorstellen, das wird alles recycelt. Trugschluss. Ja. Zum Beispiel vom Polystyrol wird nur 5% recycelt, der Rest wird verbrannt. So, guckt mal drauf und auf vielen anderen Gegenständen, also in der Küche. Also mir fällt jetzt ein, meine Mutter isst gern Langnese-Eis, ja, zum Beispiel. Da ist es unten drauf. Diese Dosen sind viel besser als der Inhalt. Ja, die Dosen sind nämlich... Ja, also da will ich mal ein Positivbeispiel nennen, ne? Die Dosen sind wirklich viel besser als der Inhalt. Da sind nämlich ganz viele Emulgatoren drin und die sind für unsere Darmgesundheit nicht gut. Die Sibylle weiß da bestimmt Verschiedenes zu erzählen. Aber gehen wir mal von vorne. PET, das kennt ihr alle von den Plastikflaschen. Plastikwasserflaschen, die festen und die harten. Die harten sind schon besser. Besser ist sowieso auf Plastik zu verzichten, auch bei Wasser. Aber für Kongress, Schule und so weiter, diese da, ne? Das sind die harten. Die sind innen mit einer ganz dünnen Glasschicht versehen, ja? Also hauchdünn. Mein Mann ist Physiker und der sagt mir immer, da ist eine Glasschicht drin, bei denen brauchst du ja keine Sorgen machen, ne? So, aber was ist mit den billigen, diese riesigen, die da, ne? Ne, sobald wir die aufgedreht haben, haben die ihre Stabilität verloren und wir wissen alle, wenn wir mit Glas so machen, ja, ne, mit hauchdünnen Glasschichten, vorbei. Ja, also PET, ich sage immer, abwägen, ja, die starken für die Schule Glasflaschen ist natürlich nicht brauchbar. Aber es gibt natürlich auch neue Kunststoffe. Ne? Ich weiß nicht, ob das dazugehört. Das sieht aus wie Polyethylen, aber ich bin dann mit den bunten wieder ein bisschen im Bedrängnis da. Wie heißt es denn nochmal? Tritan, ne? Ja.
7 im Dreieck.
Im Dreieck 7 andere Kunststoffe, ne? Genau, so. Und das Kritische bei, es wird ja auch recycelt, ne? Und das Kritische beim PET ist auch, wenn das Fehlrecycling gibt, also wenn nicht nur PET als schon gebrauchtes Material verwendet wird, sondern wenn dann andere Kunststoffe mit reinkommen, die das natürlich vermischen. Ne? So, da gibt es natürlich auch Arbeit dran, dass es sortenrein und so weiter, aber es ist alles so gut wie das System, was es dann auf den Weg bringt. Und ich habe da so meine Zweifel. Also, ihr seht auch schon in den Farben, 2, 4 und 5 ist nach meiner heutigen Erkenntnis, das muss ich immer sagen, ne, das kann nächste Woche schon anders sein, nach meiner heutigen Erkenntnis unbedenklicher, ne, weil es Polyethylen und Polypropylen ist. Da ist kein Chlor drin und sonst auch nichts Kritisches. Ne, da werden nur die Mehrfachverbindungen werden aufgespalten und dann zum Polymaterial. Dazu noch kurz, genau, fällt mir jetzt, hatte ich gar nicht vorher drüber nachgedacht, die Weichmacher, die Phthalate, ja, das geht ja durch die Runde, die sind, die gasen aus, die sind nicht festgebunden. Und dann haben wir ja hier das Polyethylen-Terephthalat, das ist ja auch eigentlich als Basis ein Weichmacher. Und wenn wir uns das jetzt mal vorstellen, wir wären alle jetzt ein Weichmachermolekül. Wenn wir in einem PVC-Boden wären, wären wir einzeln da unterwegs und könnten, wenn es uns zu heiß ist, ausgasen und losfliegen. Wenn wir aber in so einer Flasche sind, dann werden wir vermischt, kriegen einen Katalysator dazu, ja? Und dann werden wir durch Temperatur verbacken. Also zum Beispiel so. Darf ich mal Ihre Hand nehmen? Eine Hand, ein Fuß. Kamen, nächste Hand, nächster Fuß. Ja, so. Und dann werden wir ein Polymer. Ja, alles, was Poly heißt, dann sind wir fest verbunden. Erstmal. Säure, danke. Säure, Hitze, Sonnenlicht und andere aggressive Stoffe können solche Verbindungen wieder aufheben. Ja, aber noch, das ist wichtig zum Verständnis, was ist ein Kunststoff, ein Polymer und was ist eben eine Einzelsubstanz. Und die Weichmacher, die Phthalate, das sind Einzelsubstanzen, das ist kein Kunststoff. Aber als Polyethylentereftalat in der Flasche, in der Plastikflasche da, sind wir ein Polymer, eben ein Kunststoff. Und da können wir so leicht nicht ausgasen, aber eben bei Hitze, Sonnenlicht und ihr wisst alle, wie lecker so ein Wasser im Urlaub in Italien, wenn es im Auto hinten einen Tag in der Sonne gelegen hat. So, das sind die kleinen Beispiele, um das zu helfen. Also die Grünen, Nummer 2, 4 und 5 sind unbedenklich und da habe ich doch auch eine Liste für euch. Danach können wir es auswählen, danach können wir auch gucken, welche Substanzen wir kaufen. PVC hatte ich eben zwischendurch schon besprochen. Auf dem Teppichboden steht natürlich nicht das Dreieck drauf, ja? Aber der Teppichboden kann eben ausgasen und ist in der Verbrennung, entsteht Chlor als Abgas. Das Polystyrol hatte ich benannt, Nummer 6, wird fast alle Quark, Joghurt, Sahnebecher sind aus Polystyrol leider. Eine Zeit lang gab es auch welche mit Polyethylen, aber die sind jetzt fast nur noch daraus. So viel dazu. Und andere Kunststoffe ist natürlich die Mischung, die wir uns nur noch vorstellen können. Und die werden dann auch nicht recycelt. Ne? Die anderen Kunststoffe, obwohl das ja eigentlich ein Recycling-Sortiersystem ist, die können dann nur noch zu Parkbänken verarbeitet werden oder Eimern, Mülleimern. Okay, gucken wir mal einen Überblick. Kunststoffe, da hatte ich jetzt schon eine Menge gesagt. Da kamen jetzt diese Sortierkriterien. Beschichtungen, Baustoffe, jede Menge. Das gibt ja eine große Entwicklung da insgesamt in der Baustoffentwicklung. Rohrleitungen. Gestern, wo war das? Ah, genau, das Hotel, wo wir sind. Da hat meine Tochter gefragt, können wir das Wasser hier so trinken? Sagt sie, ja, alles wunderbar, wir haben ganz neue Rohrleitungen. Womit sind die Rohrleitungen wohl beschichtet innen? Mit Bisphenol A Epoxid. Ne? Also alle, die ein neues Häusle gebaut haben. Ja. Lebensmittel, und da geht es oft, also vielfach geht ja die Richtung in verpackte Lebensmittel und die kommen dann in diese Ping-Maschine, da wird dann irgendwas eingestellt und dann macht es irgendwann Ping am Ende und dann wird es rausgeholt. Ne, so. Und die Verpackung ist in der Regel gar nicht das Schwierige dabei, sondern die Rohrleitungen, und das ist eine private Info, die ich von einer früheren Kollegin aus dem Umwelttechnikinstitut habe, die ist jetzt im Umweltbundesamt, das darf aber nicht offiziell rausgegeben werden. Die Leitungen in den lebensmittelverarbeitenden Betrieben, die jetzt zum Beispiel so eine Lasagne präparieren, ja, da haben wir heiße Sachen, da haben wir fettige Sachen, es wird alles schön mit Rohren hin und her und zusammengefügt. Und diese Rohre, um die geht es. Selbstversuch einer größeren UBA, also Umweltbundesamtgruppe. Ja? Und da nützt uns dann letztlich auch nicht, dass die Packung aus Polypropylen oder Polyethylen ist, wo es dann drin verpackt ist, wenn es schon heiß durch die Schläuche und durch die Rohre gegangen ist. Und darum geht es an der Stelle. Ne? Flammschutzmittel in Elektrogeräten hier, ja. Wir haben ja alle genügend Elektrogeräte. Und die gasen auch ein bisschen aus. Ne? Deshalb ist es gut, die möglichst nicht im Schlafzimmer zu haben, nicht in den Räumen, wo wir wirklich lange sind. Frage natürlich, wie lange sitzen wir davor und so weiter und so fort. Stabilisatoren, Katalysatoren, da haben wir das Bisphenol A wieder. Das ZOV sind die zinnorganischen Verbindungen. Die tauchen im normalen Gebrauch gar nicht so auf, aber bei den Schiffsrümpfen. Ne? Und als Katalysatoren zum Beispiel für die weichen Backformen. Ja, es gibt ja diese Silikonbackformen. Da wollten die mir bei der Firma, hohe, tolle deutsche Firma, wollten die mir weismachen, das ist ja, das ist auf Siliziumbasis, ne? Also Sand, aus Sand. Ja, aber wie kann ich denn aus Sand ein Polymer machen? Irgendwas muss ich ja haben, ne? Also habe ich dann ist zwar Sand, Siliziumdioxid auf der einen Seite, aber es ist ein organischer Rest an der anderen Seite und der macht das Polymer, ne? Der organische Rest. Also, und da brauchen wir zum Beispiel eben Katalysatoren, die dann eben wieder kritisch sind letztlich. Schwermetalle, großes Thema, Blei, Cadmium, Quecksilber, dazu auch wirklich in dem Artikel, ne? Das würde uns heute den Rahmen vollsprengen. Weichmacher, Phthalate, habe ich jetzt schon einiges zu gesagt, polychlorierte Biphenyle auch nochmal, also auch aus den Erdölabfallfraktionen wird vieles wieder verwandt für Weichmacher, eben da tauchen die Autoreifen auf, ja? Oder Alkylphenole, das sind die, ihr kennt alle diese Palettenwagen, die morgens zu den Einkaufsläden, zu den Lebensmittelläden, Paletten rechts und links, so einen Metallrahmen und da Kunststoff drum, ja? Und ihr wisst, wie sich das anfühlt. Ja, das hat so ein klebriges, komisches Gefühl. Das sind die Alkylphenole.
Also ja. Auch die Frischhaltefolie.
Das ist genau die Frage. Die Frischhaltefolie, wenn ich da auf die Packung gucke, steht da drauf Karton. Das ist dann nur die Verpackung. Und dann, also es gibt ganz selten welche, wo dann wirklich draufsteht, was es ist. Und da gibt es Folien aus, ja gut, danke für das Beispiel, ich hätte es vergessen. Da gibt es welche, die sind unbedenklich und dann steht es aber auch drauf, aber sie ist zu suchen. Und deshalb lebe ich in meinen 35 Jahren eigener Haushalt mit der dritten Rolle Frischhaltefolie und auch mit der dritten Rolle Alufolie. Und es geht. Ne? Ja, ich habe schon damals ich komme auch vom Bauernhof auf der Kartoffelmaschine den anderen Frauen erzählt, die da mitgeholfen haben, also Bekannte meiner Eltern, dass diese Weichspüler, es gibt es ja heute noch, ne, dass die nicht gut für unser Wasser sind, da. Und was willst du uns denn hier erzählen? Und ich habe wirklich in der Zeit schon Plastikbecher gesammelt. Ich bin so ausgelacht worden von etlichen Leuten. Ich bin sicher, irgendwann werden die Plastikbecher separat gesammelt. Wartet's ab. Okay, machen wir mal weiter. Schädlingsbekämpfung, ne? Lebensstil, da meine ich Alkohol und Tabakrauch, beabsichtigt freigesetzte Schadstoffe, ja? Und das ist wirklich beabsichtigt, auch wenn wir sagen, das kann ich jetzt, ich brauche das einfach, also ich trinke auch gerne ein Glas Rotwein, gar keine Frage, aber das ist ein beabsichtigt bei mir selbst freigesetzter Schadstoff. Ja, und es ist wichtig, sich das immer nochmal klar zu machen. Und das macht ja auch was mit uns. So, und wenn ich das aber mich bewusst dazu entscheide, dann habe ich da auch eine bewusste Verantwortung übernommen. Aber das meiste wird eher eben von anderen freigesetzt. Ne? Und das, was uns das Ganze, ja, was so die Schwierigkeit macht, ist halt eigentlich die Industrie und die Wirtschaft und immer weiter höher und mehr Profite. Haben wir darüber gesprochen, Pestizide, Herbizide, Schädlingsbekämpfung, Schwermetalle, das sind auch weitere Beabsichtigte. Und dann die Unbeabsichtigten, die haben keine Funktion, die entstehen eben bei unvollständiger Verbrennung. Ja? Und bei hier die zinnorganischen Verbindungen, naja, die gehören eigentlich da nicht mehr rein, weil ne, die Leute, die ein Schiff anstreichen, die sind jetzt, werden mittlerweile ausreichend informiert und dann haben sie das gehört eigentlich hier in diese Reihe rein. Muss ich da noch reinschreiben. Okay, da nochmal alle zusammen. Ne? Da sind sie ja auch dabei. Okay, hier muss ich sie rausnehmen, so ist es. Gut. Wie gelangen die zu uns? Und das kennt ihr auch im Grunde alle, da sage ich euch nichts Neues, deshalb nur kurz. Industrieabwässer, Flüsse, Meere, Oberflächengewässer, ja? Grundwasser, die Meerestiere und dann können wir nur noch so ein Gesicht machen. Ja? Die heimischen Geschichten, das ist jetzt so bei der Apfel als Beispiel für das, was wir essen, trinken. Industrieschadstoffe, Luft und Produkte und Feinstaub. Und das ist jetzt nur das grobe Bild für eine sehr differenzierte Geschichte. Störwirkungen. Die endokrinen Disruptoren, die wirken in einem Hundertstel bis einem Hunderttausendstel der körpereigenen Hormone. Und wenn wir uns überlegen, die körpereigenen Hormone sind im Pikogrammbereich, ja, das ist 10 hoch minus 12, das ist 0, und 11 Nullen, 1, ja, dann ist klar, dass das ein unglaublich diffiziles Wesen ist, was da in uns die Hormone reguliert. Oder wir als Wesen. Und ich bin so entsetzt immer wieder, wenn ich mitbekomme, und ihr kennt es auch, ja, die Patientin, da kommen die mit prozenthaltigen Cremes, Progesteron, Östrogen-Cremes. Ja? Also Doris hat ja reichlich darüber eben so in die Runde gegeben. Und da wird alles, was da reguliert werden will, platt gemacht. Und diese das Hormonsystem hängt ja in allem miteinander zusammen und es schiebt uns die von der Schilddrüse über die Nebenniere alles durcheinander, über diese geringe Menge eben. Und wenn wir dann wissen, Nebenwirkungen und Wechselwirkungen und Potenzierungen, dann können wir uns vorstellen, dass Grenzwerte eigentlich nichts nützen. Ja, Grenzwerte ist echt letztlich eine Makulatur. Das hilft zwar, dass schon weniger emittiert, also rausgebracht werden darf, aber die Wirkung in uns ist schon heftig. Und dann bin ich immer wieder überrascht, wie fit wir doch eigentlich sind. Ja, also, und da bin ich ganz sicher, dass es auch unsere Haltung, unsere innere Haltung ist. Ja, also die Energie, die, und viele arbeiten energetisch, und unsere innere Haltung macht eine ganze Menge. Stoffspezifisch, hemmend, verstärkend, die gehen an Rezeptoren und in ganz unterschiedliche Bereiche greifen sie ein. Und da könnten wir das vielleicht erforschen, wenn ein Mensch nur mit einem Stoff beladen wäre. Aber wenn er mit mehreren, wie es immer ist, beladen ist, können wir nichts mehr forschen. Und letztlich geht es sind alle Schritte im Hormonsystem, hier im H-System, können beeinträchtigt werden, ja, und sind empfindlich. Cocktailwirkung, habe ich jetzt schon öfter mal was zu gesagt, ja, wenn wir mehrere haben, Fragezeichen, Fragezeichen bis zum Ende des Tages. Wann wirken die? Natürlich in den sensiblen Phasen besonders, ja, in der Fortpflanzung, jegliche Stufe, in der menschlichen Entwicklung, ja, für Kinder, die im Wachstum sind. Bei Menschen, die sowieso eine chronische oder eine belastende Krankheit haben, eine zehrende Krankheit, da wirkt es noch mal viel stärker natürlich, wenn da eine neue Zusatzbelastung kommt, und natürlich bei der Überbelastung. Und wenn wir, irgendwo habe ich die Zahl drin, ich glaube, wir haben 1,84 oder 48 Milliarden Überstunden in 2015, ja. Ne? Das kommt gleich noch mal irgendwo. Ja, da haben wir die Überbelastung. Hier nochmal so als da bildliche Darstellung: Säuglinge, Kinder, Schwangere, Stillende, chronisch Kranke, Abwehrschwache. Das sind die besonders Betroffenen natürlich. Aber wir anderen natürlich auch. Aber wir sind nur, je nachdem, wie empfindsam wir sind. Und ich selber würde mich jetzt zum Beispiel als, ja, eigentlich schon sehr bodenständig, kraftvoll, ne? So habe ich mich immer empfunden. Und dann war ich schon erschrocken, wie verletzlich ich doch bin mit so ein bisschen Quecksilber und so nicht mal einem Gramm vielleicht, wenn man es zusammenrechnet, an irgendwelchen Störstoffen. Ja? Einzelsubstanzen, Grenzwerte, habe ich schon was zu gesagt, Senkung toxischer Gesamtbelastung, da helfen natürlich die Grenzwerte, ne, dass die Gesamtbelastung gesenkt wird, aber es gibt keine sicheren Grenzwerte, und ich habe das so jetzt geschrieben wie in so einem Gerichtsfall, ne? Grenzwerte, sichere Grenzwerte versus Wirtschaft, versus Politik, ja. Und dann gibt es den Begriff des Low-Dose-Impact. Das wird also niedrig dosierende Wirkung, könnte man das so übersetzen. Da wird heftig gerungen bei den Toxikologen, gerade beim Bisphenol A. Das reguliert Calciumkanäle reversibel, muss man sagen, arbeitet es da an der Stelle. Und da gibt es auch echt gar nicht wenige Toxikologen, die sich wirklich mittlerweile kümmern, ne, und die diskutieren. Aber das will natürlich so eine Firma dann nicht so gerne wissen, die das entsprechende Produkt produziert. Ne. Dann die Nebenwirkung, Wechselwirkung von und mit Medikamenten habe ich schon angesprochen. Also ich baue das immer mal wieder öfter ein, damit es eben auch hängen bleibt, die verschiedenen Infos. Grenzwerte können hormonelle Störungen nicht vermeiden. Das sage ich, ne? Das ist jetzt nicht, wo ich das irgendwo gelesen habe oder wo ich das zitieren könnte, sondern ich bin ganz sicher, dass Grenzwerte das nicht vermeiden können. Das ist nicht möglich, weil es eben so kleine, feine Wirkungen gibt.
Außerdem werden sie immer überschritten.
Bitte?
Außerdem werden sie alle überschritten.
Ja. Naja, mit alle und immer bin ich sehr vorsichtig, aber viele. Vieles wird überschritten und... Ne? Der Schadstoffcocktail ist das und die Potenzierung der natürlichen Hormone. Das ist also, es ist vieles in der Diskussion zum Glück. Und deshalb ist die Belastung und die Situation immer individuell. Deshalb brauchen wir auch eine langsame und achtsame Bearbeitung dabei. Was können wir tun? Und wenn wir durch die Stadt gehen und gucken, Detox, ja, eine Woche Detox, ne? Das finde ich richtig gefährlich, ja, das ist richtig, richtig gefährlich. Also es wird da mit allen möglichen gearbeitet und vor allen Dingen wird den Frauen, das sind ja meistens Frauen, die sich da kümmern oder mehrfach Frauen, denen wird einfach was vorgelogen. Niemand ist in der Lage, sich in einer Woche zu entlasten. Oder wenn es möglich wäre, dann nur zu einem unglaublich hohen Preis, weil es wird ja, wenn es in Gang gebracht wird, ne, was hier irgendwo sitzt, dann kommt es in die Blutbahn und dann fängt es erst richtig an und da geht dann wirklich was los und möglicherweise mit heftigen Symptomen. Und deshalb muss eine Entgiftung ganz, ganz langsam und sehr achtsam stattfinden. Und das kann ich nicht oft genug sagen. Ja? Dann sitzen dann die Leute in den Vorträgen, in den Nicht-Fachfrauen-Vorträgen in anderen Volkshochschulen und erzählen mir dann, ja, aber ich habe doch da so ein schönes Präparat. Ja. Na gut, also Entgiftungsorgane. Nichts, was die Niere rausbringt, also alles, was die Niere rausbringt, muss die Lunge entgiften. Ne? Das heißt, muss die Leber entgiften. Und die Leber ist das Organ, was die Basis bildet. Ne? Leber, Lunge, Lymphe, Haut, ihr wisst es alle, Schadstoffe aus den Depots langsam rauslösen und einen Darmtransporter bereitstellen, das ist total wichtig. Also wir können im Grunde, wir sind ein Recyclingunternehmen, wir selbst alle, ja, und der Körper hat alles fest, wo er merkt, da für die Funktion brauche ich noch was. Und zur Not hält er die Schwermetalle fest, wenn er nicht genügend Minerale hat, ja, dann hält er die Schwermetalle fest. Und deshalb brauchen wir auch eine gute Versorgung auf der anderen Seite. Mit Mineralien zum Beispiel, kommt aber gleich noch. Und wir brauchen, um die Sachen rauszubringen, um die Schwermetalle und auch andere Giftstoffe rauszubringen, brauchen wir einen Darmtransporter. Das kann entweder ein Zeolit ein gutes sein oder Heilerde. Ich arbeite mit beiden mal so und je nachdem, wie die Patientinnen auch drauf sind. Und da brauchen wir nicht ein Kapselchen, ja, sondern da brauchen wir wirklich mehr, ne? Ein Kapselchen. Und dann auch nochmal, ich hatte es eben schon kurz angesprochen, die innere Haltung zu aufnehmen und loslassen, unsere Lebensenergie, total wichtig, ja, also die Energie, ich bin jetzt eher so eine, auf der Makroebene mit den Chemikalien, ja, aber ich weiß ganz genau, diese energetische Ebene, und da sind ja einige von euch unterwegs, ist total wichtig, ja, also alles gemeinsam. Habe ich schon gesagt, da sind sie, die 1,8 Milliarden Überstunden 2014. Ne? Und wenn wir die bauen uns dann, die schieben uns einen Riegel vor die Prophylaxe. Ne? So rein statistisch ist es eine Riesenherausforderung für uns, auch die Patientin an der Stelle zu unterstützen, eben echt mal ein bisschen runterzukommen. Also es ist für mich selber schon eine total große Herausforderung. Ja? Und da seid ihr alle nicht anders unterwegs, denke ich mal, mehr oder weniger. Weil wir wollen ja was bewirken. Okay, jetzt bin ich... Wie lange habe ich jetzt noch? Oh, okay, gut. Jetzt habe ich noch ein Drittel, gut. Aber ich habe ja schon vieles erzählt. Ihr kennt alle, wisst alle, wenn wir in gutem, ausgeglichenen Wesen sind, dann klappen die Körperregelkreisläufe und die Regel, wir sind ja eingebunden in die Natur und dann klappt das ganze System, der Körper gleicht es aus. Lange, lange geht es, bis die endokrinen Disruptoren kommen und dann machen die so einen, ne, Pfeil in eine andere Richtung. Was passiert? Wesen der Störung. Passage der Blut-Hirn-Schranke. Ja, die Blut-Hirn-Schranke. Die Blut-Hirn-Schranke wird geöffnet durch alle möglichen Dinge und dann kommen da Sachen rein. Ich will es gar nicht im Einzelnen benennen, aber geht auch gar nicht, kommen da Dinge rein, die da nicht hingehören. Die sich entweder ablagern oder eben ihr Unwesen treiben, wie zum Beispiel die Lösemittel. Und Lösemittel, organische Lösemittel, die sind halt lösend für Fettstoffe. Ja? Und wir brauchen aber, wir haben da ganz, also das Gehirn ist ja, ich weiß jetzt nicht, wie viel Prozent Fett es hat, aber wir brauchen halt für eine gute Nervenbildung, brauchen wir gute Fette, ja, auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und dann wird es aufgelöst. Da brauche ich euch keine großen Geschichten erzählen, ihr wisst alle, in welche Richtung das gehen kann. Also Ablagerung und Auflösung, beides, und dann hirndegenerative Erkrankungen und so weiter. Im Zellverband. Da noch ein Wort dazu, das ist nicht in dem Vortrag drin. Und zwar von Kuklinski, Bodo Kuklinski, einigen von euch wird er was sagen, Kryptoporurie ist da eins der großen Themen, Mitochondriopathie. Da in dem Buch von Bodo Kuklinski, ist in der Liste, ist ein Versuch beschrieben, der hat zwei Gläser genommen, ein Glas also gut gespült, wo dann keine Reste von Tensiden mehr im Glas waren. Da wurde ein gutes Öl mit viel Omega-3-Fettsäuren reingegeben und dann ein klassisches Glas mit viel Spüli gespült und nur wenig gut nachgespült. Und dann konnte man sehen, dass die Tenside, mit denen wir arbeiten, die Omega-3-Fettsäuren minimieren. Ja, und wir brauchen die so wichtig für unser Gehirn. Wir haben sowieso schon viel zu wenig Omega-3-Fettsäuren in den klassischen Lebensmitteln. Ja, Fisch ist belastet und so weiter und so weiter. Wisst ihr schon einiges. Und das ist wichtig, wieder über diese hirndegenerativen Geschichten. Zellverband, DNA-Methylierung. Ihr wisst alle, es wird ständig DNA abgelesen. Und wird was Neues gebaut, die Zellen teilen sich, neues Material wird gebildet. Und jedes Mal, wenn da so eine DNA-Ablesung stattfindet, dann brauchen wir eine Methylgruppe, so als Schlüssel unter dem Motto, die Tür wird aufgemacht, unseres genetischen Materials durch eine Methylgruppe. Dann wird es abgelesen und das Material gibt wieder raus und die Tür wird wieder zugemacht durch eine Methylgruppe. Folsäure. Also Methyldonatoren brauchen wir deshalb, und das ist zum Beispiel Folsäure, Methylcobalamin, also das Vitamin B12 aus Methylform, und deshalb ist das so viel, viel wertvoller als alle anderen B12-Substanzen und Methionin. Und da verarmen wir auch ein Stück dran. Ja? Also ihr wisst alle, dass Folsäure, ne, wie heißt es nochmal, Spina bifida ist ja das große Stichwort, aber vieles andere mehr. Ja? Und für unsere Gesundheit in der Genetik brauchen wir Methylgruppen. Wenn das nicht passiert im Zellverband, ja, dann kann die Entgiftung zum Beispiel wieder in der Leber nicht ausreichend, da an der Stelle, nicht ausreichend funktionieren und dann geht es immer weiter in die Knie für die Enzyme, für die Vitalstoffnutzung und dann kommen wir letztlich in den chronischen Mangel. Und das ist ja der Ausgangspunkt für viele andere Dinge wieder weiter. Die Mitochondrien-Schädigung. Ne? Wir haben eben gesehen, die Nanopartikel kommen bis an die Mitochondrien ran, also in den Zellen. Und sie kommen auch, das ist der andere Punkt, sie kommen auch bis in den Zellkern, ja? Die Nanopartikel. Das hat man auch schon nachgewiesen. Die Atmungskette kann nicht so gut funktionieren. Wie viele Menschen haben wir neben den wahnsinnig vielen Überstunden in der Erschöpfung? Ja, das ist auch eine Frage der Mitochondrien-Schädigung. Die Energie, und da gibt es dann den Rattenschwanz hinterher. Der erhöhte Vitalstoffbedarf taucht spätestens an der Stelle auf. Und gleich kommen noch Infos, wie wir die Mitochondrien stärken können. die ganze Palette. Leberüberlast, Entgiftungsphase 1 und 2. Ihr habt da alle schon von gehört, die Leberentgiftung läuft über zwei Phasen und manche Substanzen sind aber erstmal gar nicht so ein kritisches Gift, sondern nach der ersten Phase Entgiftung sind die giftiger und wenn dann die zweite Phase nicht ausreichend kraftvoll nachkommen kann, dann bearbeiten wir eine Substanz zu einer giftigeren in unserer Leber in der Entgiftungskaskade. Und wenn die Leber dann schlapp ist und schafft nur die erste Phase, dann beladen wir uns noch mehr. Aber das läuft automatisch ab. Ja? Da brauchen wir Glutathion und Superoxid-Dismutase. Und damit die sich regenerieren können, brauchen wir zum Beispiel Selen. Ja? Selen. Ganz wichtig. Aber immer messen. Ich habe jetzt auch eine Patientin gehabt, die hatte schon von sich aus einen hohen Selenspiegel und da hatte ich erst befürchtet, die braucht es dringend. Also da immer, gerade bei diesen Dingen, immer erstmal messen. Und wenn erstmal die fehlende Entgiftung stattfindet, dann haben wir schnell eine, und das taucht jetzt immer mehr auf, eine nicht alkoholische Fettleber. Ja. Da sagen mir die älteren Leute, ja, ich habe nie Alkohol getrunken, ja, und habe eigentlich gesund gelebt, wieso habe ich eine Fettleber? Weil der Darm nicht gut funktioniert hat, ja, wenn die Leberentgiftung nicht gut funktioniert, dann ist es die nächste Stufe zum Darm, ja, und der Darm ist auch der Anfang. Da könnte Sibylle jetzt auch noch 3 Tage drüber sprechen, über den Darm. Also das ist die Basis und es hängt zusammen eben mit der Leberentgiftung und dann geht's halt immer weiter, ja. Fibrose, fällt euch auch noch einiges zu ein. Und dann kann die Niere nicht mehr so viel tun, wie sie eigentlich tun könnte. Alle Systeme sind betroffen. Immunsystem, da könnte ich jetzt noch 30 Folien zu jedem Einzelnen, ist aber, haben wir die Zeit nicht. Immunsystem, das Mikrobiom, also das, was an Bakterien in unserem Darm aktiv ist, um uns fit zu halten. Auch das brauchen wir als gut funktionierendes System, weil sonst die Entgiftung nicht klappt. Das Darmhirn, ja, also wir wissen, dass von der Nervenverbindung zwischen Gehirn und Darm geht 90% von hier nach da und nur 10% von oben nach unten. Ja, also unser Darmhirn ist ein ganz ganz raffiniertes System und es ist auch bekannt, dass die Zellen sehr ähnlich, das könntest du jetzt aber bestimmt noch mal besser sagen als ich, sehr ähnlich sind im Darm und auch im Gehirn. Und Demenz fängt zum Beispiel im Darm an, ja, und viele andere degenerative Erkrankungen. Die Neurotransmitter sind betroffen, Genetikdisposition ist natürlich ein großes Thema, ja. Chronische Infekte, die stille Entzündung, Silent Inflammation, ich weiß nicht, welche von euch da schon intensiv mit in Gedanken ist, ist auf jeden Fall ein Stichwort, was gut nochmal angeschaut werden möchte, denn es gibt häufig Situationen, zum Beispiel, wenn wir einen Vitamin-D-Mangel haben, dann passiert es gar nicht selten, dass irgendeine Aktion im Körper zu einer stillen Entzündung führt. Es werden nicht genügend Entzündungszytokine, jetzt muss ich gerade mal überlegen. So. Also bei einer Entzündung gehen die Entzündungszytokine hoch in eine bestimmte Richtung und dann checkt der Körper, okay, gut, die Entzündung regeln wir jetzt und zum Beispiel ist eine Vergiftung, kann auch eine entzündliche Krankheit nach sich ziehen. Dann das Material abgebaut und der Körper regelt dann durch andere Zytokine diese Entzündung wieder runter. Wenn das aber ständig in einem ganz geringen Bereich wie mit diesen Schadstoffen ist, ja, dann wird diese Schwelle nicht erreicht, wo die rückregulierenden Zytokine, also Botenstoffe, das stoppen, sondern wir haben immer so eine unterschwellige Entzündung und das ist auch ein Faktor, der eben belastend wirkt. Nur jetzt mal kurz so angesprochen. Das ist jetzt so eine kleine Übersicht, ja. Also hier oben diese roten, das sind alle die, die uns stören, die Endokrindisruptoren, kritische Bakterien, Viren, Metalle, Kunststoffe. Ne? Da ist jetzt nicht besonders auf die Anfangsthematik hier bezogen, aber es macht Nitrostress, es macht Mitochondriopathie und oxidativen Stress. Also uns fehlen dann die Antioxidantien und das sagt euch allen was, da habt ihr alle schon genügend Informationen zu. Die Antioxidantien sind total wichtig, um das System eben in Schach zu halten. Und da haben wir die Entzündung. Eine super Website kann ich nur empfehlen, Inflammatio. Ganz viele Informationen sind da zu haben. Und das ist die grobe Darstellung der totalen Beladung eben mit kritischen Substanzen. Hier nochmal der oxidative Stress, also wenn uns Antioxidantien fehlen, Antioxidantien sind die Vitamine A, C und E, Selen, die sekundären Pflanzenstoffe, ja, also alles grüne, rote, gelbe, besonders aber die dunkelroten Beeren, ne, ganz wichtige. Und da haben wir auch genügend heimische. Kurkumin kommt gleich nochmal. Da müssen wir richtig gut mit versorgt sein. Wenn das nicht ist, dann geht es in diese Richtung und viele Punkte mehr. Ne? Also Tumore, degenerative Krankheiten, Stoffwechsel. Also wir hatten eben da schon einige Beispiele. Die stille Inflammation hatte ich kurz erklärt. Und der nitrosative Stress, das ist eine Situation. Also wir brauchen ja die Nitrogruppe für bestimmte, also ist ein Neurotransmitter in unserem Körper, es darf nur nicht zu viel werden. Ja? Und zum Beispiel durch traumatische Geschichten, durch Halswirbelsäulen, also Auffahrunfälle, sowas oder durch Stürze, wird halt das System in so eine ganz stille auch Entzündung gebracht und dann entstehen mehr der Nitrogruppen und wir kommen. Und das alles füttert eben die Mitochondriopathie, wo ich eben schon mal drauf verwiesen habe. Und nochmal, die höhere Schwingung heilt. Unsere Energie und unsere Lebensenergie und unser Glaube daran, der bei jeder vielleicht anders ist, ist einfach total wichtig zu erhalten, weil sonst könnten wir sowieso einpacken in dem Ganzen. Ja. Oxidativer Stress. Wir brauchen die Antioxidantien und da bin ich echt die Verfechterin der Mikronährstoffe, ja, es gibt viele, die sagen, mein Körper kann das alleine, ja, aber wir können es oft nicht alleine. Manchmal braucht es Stoff, ja, und es braucht dann Vitamin-C-Infusion. Bei meiner Zahngeschichte habe ich mir eine Vitamin-C-Infusion gesetzt und ich hatte das Gefühl, die Spannung geht raus. Also ich hatte so, ne, die Spannung geht raus, es macht richtig viel. Also, hatte ich eben schon gesagt, Glutathion ist eine gute, ist ein wichtiger Entgifter. Um das zu regenerieren, brauchen wir Selen, Vitamine A, C und E, Zink und Melatonin. Wenn wir gut schlafen, haben wir einen unglaublich tollen Antioxidantien, eine gute Antioxidantienkapazität, weil Melatonin ist hoch antioxidativ, aber auch die Harnsäure, die sowieso im Körper gebildet wird. Ja? Also die Harnsäure darf ruhig da sein, die brauchen wir. Polyphenole, Flavonoide, sekundäre Pflanzenstoffe hatte ich eben schon benannt. Bei nitrosativem Stress brauchen wir dringend B12, am besten in der Methylform, ja, Methylcobalamin. Vitamin C. Jetzt wiederholt es sich und ihr werdet sehen, das ist der Kern dabei. Das Kurkumin taucht jetzt in den letzten Jahren immer mehr als ganz potentes Mittel für all diese, die will ich jetzt nicht nennen, ja, ist in der nachher drin, für all diese Funktionen im Zusammenhang mit antientzündlich auf. Und es gibt Studien, die sagen, es ist so potent wie die klassischen Pharmapräparate. Ja. Ich warte leider drauf, irgendwie erwarte ich, dass es verboten wird. Das ist so meine Negativste. Und es hilft am besten im Zusammenhang mit schwarzem Pfeffer frisch gemahlen, in der Küche. Das gibt es ja als Schoten. Aber wir brauchen wirklich viel am Tag. Und da kommt es C3 nochmal, kommt gleich auch nochmal eine Info dazu. Da will ich euch die Prophylaxegrenzen noch benennen. Hier wiederholt es sich, könnt ihr nachlesen, da habe ich schon über das Malz gesprochen. Carnitin ist total wichtig und das können wir fast nur aus nicht vegetarisch, nicht veganem Essen bekommen, weil Carnitin hilft, dass die guten Fettsäuren eingebaut werden. Ja? Total wichtig und ich bin von vegetarischen zurückgegangen. Aber gutes Fleisch. Coenzym Q10 brauchen wir. Zink brauchen wir für ganz viele Enzyme. Für die Blut-Hirn-Schranke nochmal das Gleiche. Weihrauch, habe ich von Sibylle, ist wichtig für die Blut-Hirn-Schranke. Gute Basis. Darm, okay. Leberentgiftungsphase, also als Frage. Ne? 1 und 2, okay. Gutes Wasser. Ja? Und wir haben nicht überall in Deutschland gutes Wasser. Ist die Halswirbelsäule okay? Ja? Nitrostress hatte ich eben angesprochen. Immunsystem. Das ist zu checken. Mineralien, Steinsalz, Aminosäure, Omega-3-Fettsäuren. Wir brauchen sie dringend, dringend, dringend. Und das Verhältnis muss stimmen, aber meistens nehmen wir die auf. Methyldonatoren hatte ich drüber gesprochen, da sind die drei. Schadstofftransporter, ne, vegetarisch, vegan, dann fehlen uns Taurin, kriegen wir nicht, L-Carnitin kriegen wir nicht, das Vitamin D3 zu wenig, B12, das wissen die meisten, das ist ja meistens die Leitsubstanz, vegetarisch, vegan, andere B-Vitamine, Vitamin K, Eisen, die kriegen wir auch bei vegetarisch-veganer Ernährung nicht ausreichend. Und da ist die Prophylaxe von Grassroots. Die haben, die Website werde ich reinstellen, ne? Hier unten steht sie auch, Grassroots Health Net. Und viele Leute liegen mit ihrem Spiegel in dem Bereich. Zwischen 8 und 18 habe ich ganz viele. Und die Rachitis-Prophylaxe ist bei 20, ja? Bei 20. Da sagen manche Ärzte, was wollen Sie denn? Ich verschreibe Ihnen nichts. Sie liegen mit 20 schon weit über dem, was andere haben. Und Vitamin D ist fettlöslich. Da können Sie überdosieren. Aber wenn wir gucken, hier Endometriose bei 50, ja? Nierenkrebs bei auch 50, Multiple Sklerose, Herzinfarkt, an Männern getestet, Diabetes und so weiter, die ist mit drin. Also wir brauchen mindestens, ich empfehle wirklich in diese Richtung, um die 60 zu gehen, zwischen 50 und 60 Nanogramm pro Milliliter. Die haben auch eine gute Formel auf ihrer Seite. Laborparameter, da könnte ich jetzt auch keine einzelnen, die Zeit haben wir nicht mehr, das weiter zu im Einzelnen darzustellen, aber dann habt ihr schon mal eine Liste, was sinnvoll ist anzugucken. Bei den gängigen Laboren gibt es das im Angebot und das spiegelt eigentlich das wider, was wir eben schon besprochen haben, was noch hier Entgiftungspolymorphismen, was das Thema weit sprengen würde. Wir haben sehr, sehr unterschiedliche Entgiftungskapazitäten. Und da kann es im Einzelnen hängen, wenn wir mit unseren Therapien nicht gut auf den Weg kommen, wenn wir merken, okay, da fehlt noch was, dann nochmal individuell schauen. Das ist ziemlich komplex, aber zum Beispiel BioVis bietet es an, die unterschiedlichen Entgiftungskapazitäten zu testen und da nochmal zu unterstützen. Da kann es manchmal hängen. Heiße Speisen nie in Plastik. Wir haben über die Rohre gesprochen. Da jetzt nochmal ein paar ganz praktische Geschichten und dann bin ich auch schon durch. Glas, Keramik, Edelstahl, das wisst ihr alles, regional, saisonal. Ne? Natürliche Öle, das ist das Beste. Hier diese Pack, wenn ihr dieses Heftchen Knieriemen, Kosmetikinhaltsstoffe von A bis Z, da gibt es ganz viele Infos dazu, die öffnen die Haut und wenn die Haut geöffnet ist, kann auch Material durch, was wir nicht durchhaben wollen. Ja? Ist aber ganz weit verbreitet. UV-Schutz, das Material ist wirklich krebserregend. Ja? Dieses Material, was den UV-Schutz macht, ist krebserregend und ab Faktor 8 wird kein Vitamin D mehr gebildet, wenn wir uns die Haut zuklatschen. Ja? Das ist nicht so wichtig. Silikon, oft steht ja drauf, ohne Silikone. Ja? Und Silikone sind halt vielfach auch die Magenschleimhaut, Saab Simplex und ähnliche Konsorten. Das ist nicht abbaubar, das ganze Zeug, ja? Es ist in der Natur nicht abbaubar und verklebt unsere Haut innen und außen. Wenn wir Amalgam haben, ist es wichtig, eine fluorhaltige Zahncreme nicht zu nehmen, weil es das Amalgam noch mit weiter rausbringt. Ersatz erwägen, aber sehr achtsam. Also nicht um jeden Preis und nicht in jeder Lebensphase. Ne? Textilien, natürliche Materialien, das werdet ihr wissen. Vielfach haben Textilien eine technische Ausrüstung für eine bestimmte Form, ja, so, damit es eine bestimmte Steifheit oder was ich was alles braucht, gerade in den Outdoor-Textilien. Ne? Das ist ein großes Thema, die habe ich jetzt noch gar nicht so groß da drin, aber großes Thema. Verzicht auch auf antibakterielle Ausrüstung, vielfach in Schuhen drin. Ne? Da, tolle. PVC-Verzicht. Ne? Und hier Nickwachs, das ist eine Quelle für eine gute, oder soweit ich bisher weiß, für eine vertretbare Regendichtigkeitsbehandlung. Natürliche Materialien, Baustoffe und so weiter, einmal pro Tag lüften, das kennt ihr alle, Neutralreiniger und die Pflanzen, die eben den Raum reinigen, ne? Bei den weichen Griffen im Garten dran denken. Und die Frauen, die Gärtnern, ist eine eigene Risikogruppe für sich aufgrund der Düngemittel, die sie verwenden. Ja? Fällt mir gerade noch so ein. Und das war's. Ihr habt's geschafft.